Jetzt geht es um das Thema Heiligen Geist und die Überschrift der heutigen Predigt ist: Der Heilige Geist, mein persönlicher Begleiter. Wenn ich mich richtig erinnere, war ich das letzte Mal am Pfingsten bei euch, habe gepredigt und habe dann einen Nebensatz erwähnt, den habe ich gar nicht im Skript stehen gehabt. Der Heilige Geist ist unser Freund. Ich habe nach dem Gottesdienst Menschen von euch darauf angesprochen und gesagt, das habe ich so noch nie gehört, noch nie bedacht. Man muss vor ihm keine Angst haben. Was heißt das denn, wenn wir den Heiligen Geist als Freund, als Begleiter, als persönlicher Coach haben? Wie hat Gott sich das gedacht? Und ich habe drei Teile in der Predigt. Zum ersten, ihr habt eine längere Reihe, das ist gut, dann kann ich mich auf einen Teil fokussieren. Aus Johannes 14 und 16 will ich anschauen, was Jesus über ihn sagt, über diesen Begleiter. Das wird der Schwerpunkt der Predigt sein. Was sind die Fakten, was sind die Infos, die Jesus mitgegeben hat für unsere Zeit, in der wir leben, wo er im Himmel ist und wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und im zweiten Teil dann auch, was bedeutet das denn für mich und wie kann ich ihn erfahren? Hier nochmal die Gliederung. Erstens, was meint Jesus damit, wenn er das sagt, wenn er vom Heiligen Geist als Begleiter spricht? Wozu ist er für mich da? Was hat das für Auswirkungen? Was will er mir geben? Was will der Freund, der Heilige Geist mir schenken? Was hat er mit mir vor? Und zum Dritten, wie kann ich das erleben oder was kann ich tun, damit Gottes Geist mehr wirkt in meinem Leben, beziehungsweise was löscht ihn ab? Was hindert ihn vielleicht? Das sind die drei Teile, wie gesagt, Teil 1 ist der Schwerpunkt und da steigen wir einfach mal ein. Ups, irgendwie fehlen da, glaube ich, die Texte, wenn ich das richtig sehe. Guckst du mal, ob das die Animation ist. Genau, vielen Dank, Janik, dass du das reinklickst. Geh nochmal zurück, ich hatte auch noch ein paar Bilder ganz am Anfang. Genau. Kannst du alle gleich durchklicken, genau. Es gibt in der Bibel viele Bildvergleiche für den Heiligen Geist. Mehrfacherweise wird das typisch Bibel, sie redet gern bildhaft und sie setzt damit Akzente. Manche der Bilder sind eher, dass der Heilige Geist wie eine Kraft beschrieben wird, Feuer, Wasser, ein Sturm. Auf der anderen Seite wird aber auch gesagt, dass er Person ist, dass er Tröster, Beistand ist, wie zum Beispiel hier. Ich habe hier der Heilige Geist als Taube. Damals im Judentum war die Taube das Bild für Reinheit, für Rechtschaffenheit, für Aufrichtigkeit. Der Heilige Geist als ein Sturmwind, der weht, wo er will, Johannes 3. Und wir merken oft, er ist am Werk, aber wir können ihn gar nicht richtig begreifen. Der Heilige Geist lässt sich nicht wie Taube in einen Käfig einsperren und wir haben ihn. Ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn jemand sagt, ich habe den Heiligen Geist, dann denke ich mir, wäre es lieber, wenn er dich hat. Versteht ihr das? Dass nicht ich ihn reglementieren und vorschreiben kann, sondern dass geisterfüllte Menschen, die wurden immer gesucht in der Apostelgeschichte, bei den Diakonen oder wenn Petrus gepredigt hat, ein Mensch voll Heiligen Geistes, gefüllt mit ihm, aber nicht, dass er ihn im Griff hat, dass er ihn steuern kann. Er wird gesagt, er ist wie Wasserbäche, die fließen, er ist wie Öl, ein Bild für Salbung. Der Messias ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er ist auch das Öl, das brennt. Oder wie ein Siegel, das uns gegeben ist, mit dem wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es ist bestätigt von Gott, wir gehören zu ihm. Wir sind Kinder Gottes. Das hat er gemacht. Er hat ein Siegel aufgedrückt und uns als Angeld, als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt. Also wie gesagt, es gibt viele Bilder. Das Feuer fehlt, glaube ich, noch in dem, guck mal, wenn du Nummer 1 klickst, vielleicht kommt das noch, die Feuerflamme. Das war, glaube ich, das Thema meiner letzten Predigt bei euch. Seid brennend im Geist. Der Heilige Geist ist sowohl Tröster, Friedensstifter, aber er ist auch ein Unruhestifter. Und je nachdem, wie wir veranlagt sind, lieben wir vielleicht mehr das eine oder das andere. Das hat aber dann wieder mit uns zu tun. Das ist so ein grobes Bild. Jetzt geht es mir um Johannes 14. Klick einfach mal weiter, Janik. Der erste Abschnitt dazu. Was meint Jesus damit? Wofür ist er für mich da? Und ich schaue mit euch einfach in einige Verse rein aus Johannes 14 und 16, wo Jesus ihn ankündigt. Vielleicht müssen wir uns nochmal das klar machen, was ist das denn für eine Situation in Johannes 14? Jesus war 3 Jahre ungefähr mit seinen Jüngern unterwegs. Die haben viel gesehen, viel erlebt, haben Wunder erlebt mit ihm. Und die Jünger sind ihm ans Herz gewachsen. Das ist so typisch Jesus, er übernimmt Verantwortung und er hat die Leute wirklich lieb. Und dann beginnt er mit den Abschiedsreden und sagt, Es wird eine Überraschung geben, die wird anders sein, als ihr denkt. Wir gehen nach Jerusalem und er weiß, sie schreien Hosianna, aber dann sagt er zum Petrus zum Beispiel, Petrus, ich bete für dich, dass du den Glauben nicht verlierst. Und wenn du umgekehrt wirst, dann stärke deine Brüder. Er weiß, es geht auf Kreuzigung zu, es geht ins Grab und seine Jünger, die werden nichts verstehen, obwohl sie 3 Jahre lang von ihm gehört haben. Und dann geht es noch eins weiter, wenn er auferstanden ist, ist er 40 Tage noch bei ihnen, bis er auffährt, sagt er. Wir sagen, bis er gen Himmel fährt. Dann, er weiß genau, es kommt jetzt Abschied, und zwar nicht nur Kreuz und Grab, sondern meine Zeit ist erfüllt, meine Mission ist getan und die Mission der Apostel, seiner Jünger und Jüngerinnen, die beginnt erst. Und darum sagt er, hey, ich will, dass ihr im Voraus schon jetzt wisst, wenn ich weggehe, wenn ich nicht mehr da bin, ich lasse euch nicht allein zurück. Ihr bleibt nicht allein, ihr werdet nicht verwaist sein, so wie es hier steht. Vers 15 in Kapitel 14 oder 16, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Er sagt, da kommt der Tröster, griechisch der Paraklet. Und Paraklet ist so ein sehr breites Wort, das bedeutet der zur Hilfe Herbeigerufene. Nach wem schreit ihr, wenn ihr Hilfe braucht? Nach einem IT-Fachmann? Nach einem Arzt? Nach wem rufen wir, wenn wir Hilfe brauchen? Das ist sehr bunt. Wenn ich Zoff habe mit dem Nachbarn, dann vielleicht erstmal ein Schlichter oder ein Anwalt. Jeder, der mir zur Hilfe gerufen herbeikommt, das ist ein Paraklet. Und genauso ist dieses Wort auch gemeint. Ich habe übersetzt mit der persönliche Beistand, kann auch sagen, der Helfer, der Tröster, der Ermutiger, der Coach, der Rechtsanwalt, jemand, der weg war und jetzt plötzlich mir beisteht, nahe ist und der sich für mich einsetzt. Gottes Geist ist der dir nahe kommt, nahe kommen will, sagt Jesus, und der auf jeden Fall für dich ist. Auch wenn er manchmal unangenehm ist, sage ich gleich, komme nachher noch. Aber er ist auf jeden Fall für dich und er wird von Jesus geschickt, damit du nicht verwaist bist, damit du nicht alleine bist. Warum sagt er sowas? Nächster Abschnitt noch. Jesus toppt das nochmal in Kapitel 16 und sagt, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Leute, dann muss das mit dem Heiligen Geist aber echt was Besonderes sein, oder? Wenn Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, es kommt was Besseres. Besseres? Stellvertretenderes. Vielleicht müssen wir dann um unsere Theologie überprüfen. Wir sind ja als Evangeler, was ist typisch FEG, würde ich manchmal gefragt. Was ist typisch FEG? Sage ich ja so richtig, wir haben jetzt nicht ein besonderes Bekenntnis, ihr auch nicht, das man aufsagen müsste. Wir haben das allgemeine Glaubensbekenntnis, das Apostolikum, aber das kommt jetzt auch nicht so oft bei uns im Gottesdienst vor. Das muss man auch nicht sagen, wenn man Mitglied wird. Was ist typisch FEG? Ich würde sagen, typisch FEG ist, dass wir dauernd von Jesus reden, oder? Es geht uns immer um Jesus. Wir reden nicht nur allgemein vom lieben Gott, den es da gibt, sondern wir sagen, hey, Jesus ist der Mittler. Durch ihn kommst du mit Gott in Kontakt. Das Kreuz ist zentral. Wir beten zu Jesus, wir leben mit ihm, auf ihn zu, wir rechnen mit seiner Wiederkunft. Wenn man das jetzt ganz genau nimmt, muss man sagen, das ist nicht so ganz theologisch korrekt. Wenn wir sagen, wo 2 oder 3 zusammen sind, sagt Jesus, ist er in der Mitte? Wo ist denn Jesus? Die Bibel sagt, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Von dort wird er kommen. Jesus ist eigentlich nicht mehr da. Und wir beten eigentlich auch nicht zu Jesus, doch wir beten zu Jesus, aber wir tun es durch den Heiligen Geist. Er ist nicht mehr körperlich anwesend. Und wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, dann hat er da schon an den Heiligen Geist gedacht. Jesus ist nicht mehr körperlich in 3D irgendwo auf dieser Erde unterwegs. Dann müssen wir alle zum Hin pilgern. Da wird Nachfolge bedeuten, wir müssen ihn suchen und ihm hinterherlaufen. Nachfolge bedeutet, wir sind da, wo wir sind. Durch seinen Geist ist in unserem Leben und wir folgen ihm nach im übertragenen Sinne. Und bis an die Enden der Erde ist Jesus präsent durch seinen Geist. Darum sage ich, ist das größer. Das ist was Besonderes. Ich lasse euch nicht verweist zurück. Ich hatte vor vielen Monaten her, ich glaube mal gut zwei Jahre, ein Gespräch in der Fußgängerzone in Singen mit einem muslimischen Missionar. Es war hochspannend. Wir sind da auch manchmal auf Allianz-Ebene mit dem Büchertisch. War hochgebildet, war sehr klug, konnte auch Griechisch und wir haben uns unterhalten. Und er hat mich geoutet als Pastor, wir haben darüber gesprochen und gesagt, Sie müssten eigentlich glauben, dass Mohammed der Prophet ist und dass der Koran er gegeben hat. Und seine Pointe in der Argumentation war, das steht doch schon bei euch in der Bibel. Jesus hat doch gesagt, dass einer nach ihm kommt, der euch in alle Wahrheit lehren und weisen wird. Und das ist der Hochgelobte. Damit hat er Mohammed gemeint. In seiner Theologie schlüssig. Ich habe darüber nachgedacht mit ihm und habe dann spontan gesagt, das wäre für mich ein Rückschritt. Das wäre für mich ein Verlust. Ich will den Muslimen nicht zu nahe treten, aber wisst ihr, Jesus hat nicht gesagt, ich gehe und ich schicke euch einen anderen Propheten oder ich lasse euch ein Buch da. So heilig mir und so lieb mir die Bibel ist, die Heilige Schrift. Islam und Judentum sind eine Buchreligion. Das Christentum ist eigentlich keine Buchreligion. Wir glauben nicht an die Bibel in dem Sinne, dass wir sagen, das ist das, was wir von Jesus haben, sondern er sagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich schicke euch meinen Geist. Ihr seid Kinder. Ihr seid nicht nur Befehlsempfänger, Buchempfänger. Natürlich benutzt Gott die Bibel, sie ist Gottes Wort, er redet dadurch, der Heilige Geist benutzt sie wie Samen. Es gibt keine Erweckung, wo nicht die Bibel eine zentrale Rolle spielt. Aber ich denke, manchmal sind wir Evangeliker im Blick auf den Heiligen Geist vielleicht ein bisschen vorsichtig und sagen, naja, Jesus und die Bibel genügt uns. Und Jesus wird sagen, hey, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich bin nicht in den Himmel gefahren, komme irgendwann wieder und bis dahin habt ihr halt das Buch und habt die Regeln, die Prinzipien, sondern ich bin in euch und bei euch durch meinen Geist. Ihr seid keine Weisen. Merkt ihr den Unterschied? Keine Buchreligion, sondern Gott selbst, der Dreieinige, kommt zu uns in der Person des Heiligen Geistes. Wir fragen nachher, was das für Konsequenzen hat. Wir sind Charismatiker, von Gottes Geist bewohnt. Unser Tempel ist der Tempel des Heiligen Geistes. Verglichen mit anderen Religionen, wir sind furchtbar arm dran. Wir haben ein Buch, ja, wie alle anderen, aber wir haben noch nicht mal einen Tempel. Wo willst du hinwandern? Wohin willst du eine Pilgerschaft machen? Wo gehst du hin, wenn du ein Gebet adressieren willst? Die Juden gehen zur Klagemauer, Muslime machen eine Wallfahrt. Wir haben noch nicht mal einen richtigen Kult. Wir haben noch nicht mal eine Locke oder eine Sandale von Jesus. Das Grab ist leer, wir wissen nicht mal, welches es war. Hey, merkt ihr, alles, was wir so gern hätten, Reliquien, die wir aufheben können. Und die Urgemeinde, wir tragen heute Kreuze. Ich habe da auch irgendwo ein Kreuz hängen, ich weiß gar nicht. Wir haben eins in den Gemeindesaal hängen. Aber das Kreuz hätten die Urgemeinde sich nicht aufgehängt. Das ist ein Matterpfahl gewesen. Das ist so blutig, so grausam. Das ist heute Zeichen des Christentums. Jesus hat uns nicht so viele Sachen hinterlassen, die wir so gerne anfassen würden. Noch nicht mal ein Bild von ihm, noch nicht mal das Grabtuch. Oder ein Balken, wo noch der Nagel drin hängt und ein bisschen Blut dran wäre. Das würden wir schon nicht einen Tempel bauen und sagen, da müssen wir Hinwald fahren, da finden wir ihn. Warum nicht? Weil er uns mehr geben will, weil er uns mehr gibt als einen weiteren Propheten, mehr als nur ein Buch. Weil er sagt, hey, mein Geist kommt zu euch, ihr seid nicht verwaist. Ich bin bei euch alle Tage durch meinen Geist bis ans Ende der Erde. Und ihr habt nicht nur ein altes Buch mit guten Prinzipien, sondern ihr habt meinen Geist, der dieses Buch aufschließt, zu euch redet. Ich bin hier vorne und predige und ich sage euch hoffentlich nicht nur geistliche Wahrheiten, die da beschrieben stehen, die ihr prüfen könnt, sondern ich bete darum, das tue ich vor jeder Predigt, dass Gott prophetisch redet. Dass da was bei euch zündet, wo ihr merkt, das hat Gott zu mir gesagt. Das war nicht der Uwe. Dass Gott heute spricht. Wie kann man sowas erwarten, wenn Jesus nicht da wäre? Er ist da, er wirkt, er tut das durch seinen Heiligen Geist. Also, wie ich zu diesem muslimischen Missionar sagte, ich habe einen Schnitzel und du bietest mir einen Knochen an. Versteht ihr? Ich brauche nicht einen weiteren Propheten, noch ein Buch, sondern Gott wohnt in mir, in uns. Nimm das mal ernst, was heißt das denn? Die meisten Religionen funktionieren so, dass du Prinzipien hast, Gebote, vielleicht ein Buch und dann bist du dran, dass du das alles beachtest, dass du das weitergibst, dass du dich daran hältst, Gebote und Verbote. Der Unterschied bei einem Kind ist, ich habe einen Vater und sein Geist ist in mir und der leitet mich. Er bestraft mich nicht, wenn ich es falsch mache, sondern er gibt mir Gebote, weil die sind gut. Er bewahrt mich und sagt, bitte nicht, tu das nicht, das ist nicht gut. Er weist mich in bestimmte Richtungen. Wir brauchen das so stark, dass wir Gottes Wirken vernehmen, seine Stimme hören. Habt ihr das erlebt, dass Gottes Geist euch leitet? Dass ein Bibelwort zündet und ihr merkt, das ist nicht alt, das ist brandaktuell. Dass in Situationen hineinkommt, die vorbereitet sind. Oder dass in einer Art und Weise dein Gewissen schlägt, dir schuldbewusst wird, dass dich wirklich drückt und du nur Buße tun kannst, auf die Knie gehen und sagen, Herr, wie konnte ich nur? All das tut der Heilige Geist. Wir haben nicht ein Prinzipienregularium, sondern wir haben eine Person, die sich bei uns meldet. Und darum sind wir nicht arm dran, sondern wir sind reich dran. Und wenn wir sogar das Abendmahl feiern, dann haben wir da auch nicht ein Opfer, das wir nochmal bringen. Es ist falsch, von einem Altar zu reden. Wir reden vom Tisch des Herrn. Das Opfer ist ein für alle Mal getan. Es braucht kein Blut mehr. Das, was sonst in vielen Kulten und Religionen so wichtig ist, jetzt wird ein Tier geopfert. Wir gedenken daran, dass Jesus es ein für alle Mal getan hat. Hebräerbrief, erledigt, vergeben, Hebräer 9. Ein für alle Mal. Ich hole sehr weit aus. Ich werde am Schluss merken, dass das recht konkret für uns wird. Was heißt das denn dann? Doch, ich will schon ein paar Anwendungen machen. Das heißt, wenn Gott und weil Gott durch seinen Geist in mir lebt, dann geht es nicht darum, dass ich als Christ Bibel lese, stille Zeit halte, sondern dass ich Bibel höre. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ich lese, dann sammle ich Informationen über das, was da ist. Was richtig ist, dann kann ich auf Dogmatik gehen und das als Regelsystem aufbauen. Wenn ich Bibel höre, dann höre ich, wie ein Jünger hört und merke, okay, Gottes Geist liegt mit diesem Vers besonders aufs Herz. Und mir geht es oft als Pastor, ich lese Abschnitte, die kenne ich schon auswendig und trotzdem schlägt ein Bibelwort ein. Wenn wir als, ich merke, ich komme schon fast zum Teil 2, wie ich das erlebe, wenn wir zum Beispiel als Gemeindeleitung zusammensitzen und beraten, was hat Gott vor? Sind wir ungewollt schwanger geworden oder ist das eine verrückte Idee? Dann passiert es sehr oft, dass in der Runde jemand ein prophetisches Wort sagt. Und zwar nicht so, dass er aufsteht und sagt, ich habe ein Wort vom Herrn für euch, uns alle, sondern wir beraten miteinander und fragen, betend, Herr, was hast du vor? Und dann erleben wir ganz oft, dass jemand was sagt und wir plötzlich merken, das ist es. Das kommt nicht von dir, sondern es kommt von einigen Etagen höher. Habt ihr schon mal erlebt, dass im Hauskreis jemand ein Wort zur Lage ausspricht? Oder in der Seelsorge, das Gleiche, wenn ich mit Menschen, schon eine Weile her habe ich Folgendes erlebt, da kam, war auch nicht in Singen, deswegen kann ich es anonymisiert weitergeben, da kam ein junges Pärchen zu mir und die hatten schwierige Eheprobleme, waren noch nicht mal Mitglied der Gemeinde. Und wir haben uns dreimal getroffen, ich habe denen erzählt, wie das biblisch geht, was eine Ehe fördert, wie man sich versöhnt, wie man Sachen ausräumt. Und ich hatte immer wieder innerlich den Eindruck, das ist nicht das Problem. Die haben Ja gesagt, Ja gesagt. Und beim dritten Gespräch hatte ich wie eine Stimme gehört, es geht eigentlich um ein Kind. Und dann habe ich diesen Satz ausgesprochen. Kann es sein, wir reden hier über Eheprobleme, aber es geht um ein Kind. Und die Frau ist unter Tränen zusammengebrochen. Ja, ich bin schwanger, aber nicht von meinem Mann. Der weiß es noch nicht. Also ich habe hinterher gedacht, will ich sowas öfters erleben? Prophetisches Reden, ehrlich. Aber es hat denen geholfen, zu merken, hey Gott, sag mir was, was die Frau noch nicht dem Mann gesagt hatte. Und sie sind umgekehrt und haben ihre Beziehung erneuert, haben wirklich gesagt, offenbar hat Gott noch was mit uns vor. Das, wie gesagt, erlebt sowas auch nicht so oft, aber ich wünsche mir, dass nach dem Gottesdienst, nachher, wenn ihr rausgeht, da können wir unterhalten uns meistens über die neuen Preise vom Aldi. Wo gibt es ein Schnäppchen? Oder wie wird das Wetter morgen? Oder wie geht es deinem Kind oder deiner Oma? Ich würde mir wünschen, dass wir zusammenstehen, auch im Hauskreis, im Austausch erleben. Wir hören aufeinander und ich höre wie in der Seelsorge nicht nur meinen Leuten zu, sondern ich bin wach, ob Gott mir was für die Leute gibt oder durch sie für mich. Und ich habe oft in meinem Tagebuch Dinge aufgeschrieben, wo jemand, der das gar nicht wusste, prophetisch geredet hat, wo er in mein Leben hineingeredet hat. Warum er das tut, nicht weil er so toll ist, sondern weil wir alle den Heiligen Geist haben. Verachte das prophetische Reden nicht. Ich bin nicht so sehr ein Freund davon, dass man hergeht und sagt, du, ich habe einen Eindruck, den will ich dir gerne weitergeben. Das ist erstens ein Eindruck, ist sehr inflationär, das kann ja alles sein. Aber schon innerlich zu hören und wenn ich merke, da lässt mich eine Sache nicht in Ruhe, die mal auszusprechen. Als Geschwister, wir haben doch den Heiligen Geist. Wir sind füreinander da und oft haben wir einen Balken im Auge und wir brauchen es, dass der andere uns ergänzt und hilft. Gottes Reden durch den Heiligen Geist. Ich habe mal ein Zitat aus meinem Tagebuch. Der Heilige Geist brütet. Das steht ganz am Anfang von der Schöpfung. Der Heilige Geist schwebt über dem Wasser. Eigentlich steht da sowas wie brüten, vibrierend brüten. Und ich habe da mal ein Tagebuch geschrieben, wenn der Heilige Geist das ausbrütet, dann will ich dabei sein. Ich will erleben, dass er wirkt, dass er, der ist aktiv bis heute. Er wirkt in deinem und meinem Leben. Wir sind nicht verwaist, wir haben nicht nur eine Buchreligion. Klicken wir ein zweiter noch jetzt. Genau, wozu ist er für mich da? Nochmal. Genau. Das erste und Entscheidende ist noch einmal der Punkt, egal wo du bist, wo du lebst, was du tust, und selbst wenn du den Heiligen Geist betrübt und verletzt hast und Sünde begangen hast, du bist nicht allein. Er ist da, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, gilt für jeden wiedergeborenen Christen, jeder, der sich für Jesus entschieden hat, sein Kreuz in Anspruch genommen und weiß, dass er lebt. Er ist nicht allein. Kapitel 14, 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er lehrt, der erinnert, der gibt Weisheit. Ich merke es manchmal bei mir, dass er es bei mir oft durch Lieder tut. Vielleicht geht es euch auch so, da bist du unterwegs und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich ein Lied summe und dann mich frage, habe ich das am Sonntag gesungen, wo kommt das her? Und wenn ich dann genau hinschaue, merke ich, oh, das ist ja von der Message her genau das, was ich brauche. Also ich spiele selber ein bisschen E-Bass, bin musikalisch unterwegs, vielleicht ist es darum sein Kanal. Oder momentan bin ich bis Ostern unterwegs, ich tue Alkoholfasten. Ich trinke einfach mal kategorisch keinen Rotwein abends. Und ich erlebe jetzt momentan gerade, dass seitdem ich das tue, in den mehr Träume dabei sind, wo ich den Eindruck habe, die haben Gehalt. Die sind nicht nur Schaum. Ich durchschaue es nicht immer, aber ich habe den Eindruck, Gott redet nicht oft, aber auch durch Träume. Habt ihr das schon mal erlebt? So ein Wahrtraum? Gerade letzten Jahr war ich mit einer Frau unterwegs, sie stammt eigentlich aus dem Iran und sie ist zum Glauben gekommen. Ich habe gefragt, wie? Mir ist Jesus begegnet. Und dachte ich, na toll, das kann mir jeder erzählen. Wo hast du das erlebt? Wie hast du es erlebt? Und sie hat das dann beschrieben, dass sie wusste nichts, hatte noch nie was vom Christentum gehört, war das sehr unbeleckt, ist als Muslima aufgewachsen. Und sie hat dann jemanden begegnet, der in einer Art und Weise liebevoll war und der durchbohrte Hände hatte. Und dann hat sie sich auf die Suche gemacht und sich danach erkundigt. Und hat gesagt, also das mit durchbohrten Händen, das ist ein gutes Indiz. So erscheint er auch in der Offenbarung. Krasse Geschichte. Aber kann es sein, dass Gott zu dir durch einen Traum spricht? Oder was ist sein Kanal bei dir? Hoffentlich die Bibel, hoffentlich prophetisches Wort, hoffentlich, dass ihr merkt, es zündet. Wozu ist er für mich da? Er soll mich erinnern, er soll mir das konkret machen, bezogen auf die Jünger, Jesus war weg und sie sollten erinnert werden und sagen, hey, das hat er gesagt. Auch im Blick auf das Niederschreiben der Bibel, die Inspiration der Bibel bezogen auf uns, dass er dich an das erinnert, was gilt, was Gott sagt, was klar ist, dass die Dinge aufleuchten, besondere Bedeutung bekommen. Er tut das. Der Helfer, der kommen wird, wird mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zu vollem Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Also nochmal, so klar wie Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt, so klar sagt er, dieser Heilige Geist, der im Vordergrund dieser Heilsgeschichte steht, wo wir jetzt sind, ist die Zeit des Heiligen Geistes, bis Jesus wiederkommt, der hat aber einen interessanten Charakter, der ist nämlich gern im Hintergrund. Was macht er? Er macht Jesus groß. Du kannst Christ sein und Jesus nachfolgen, noch nie ernsthaft über den Heiligen Geist nachgedacht haben, weil der tritt nicht in den Vordergrund, aber der wirkt. Der redet. Und woran merke ich, dass das Heilige Geist ist, der in mir wirkt? Wenn mir in irgendeiner Sache Jesus groß gemacht wird, wenn mir irgendwo Jesus bezeugt wird. Darum ist gar nicht so schlecht, wenn wir als Evangelier dauernd vom Heiligen Geist reden. Nee, von Jesus reden. Aber bitte getrieben vom Heiligen Geist, weil er es ist, der uns Jesus groß machen will. Und wenn du in irgendeiner Not bist, wo die Wellen über dir zusammenschlagen, wo die Dinge den Blick auf Jesus verstellen, würde ich sagen, Jesus, hilf mir, dich zu sehen. Hilf mir, in der ganzen Schoße dich wahrzunehmen. Und wenn das geschieht, tut es der Heilige Geist. Der wird nicht sich selber groß machen, das will er gar nicht. Es ist der Geist Jesu, der Jesus Christus groß macht. Und wenn das passiert, dann passiert es zum Beispiel folgendermaßen. Ich lese Bibel und plötzlich höre ich ihn. Ich singe Lieder der Anbetung, die Texte finde ich gut. Und mir geht das Herz auf und ich habe Jesus von Herzen lieb. Es passiert wirklich Anbetung und Lobpreis. Ich predige hier vorne und erzähle euch nicht nur schöne Sachen von der Bibel, sondern ihr merkt, Gott redet. Vollmacht kann man nicht theologisch lernen, man kann viel gute Dogmatik lernen, aber Vollmacht kann nur Gottes Geist geben. Oder ihr beratet etwas und es kommt von jemandem das Wort zur Lage. Und meiner Erfahrung nach, das ist jetzt aber Erfahrungsschatz, kann ich nicht unbedingt biblisch belegen, ist, dass oft Menschen, die gar nicht so viel vom Heiligen Geist reden und prophetische Reden in Anspruch nehmen, oft von ihm benutzt werden. Und andere, die sagen, ich sag dir was, ich habe einen Eindruck, ich habe eine Weissagung für dich, da stehen oft viel zu sehr die Menschen im Vordergrund. Da prüfe ich das zweimal. Wie gesagt, ich habe einige Notizen im Tagebuch von Menschen, die wissen gar nicht, dass Gott durch sie gewirkt hat. Ich ermutige sie, Sachen auszusprechen, aber ich würde das auch nicht so zurückspielen, damit sie sich nicht selber groß vorkommen und sagen, wow, klasse, was ich alles kann und wie Gott mich gebraucht. Licht von oben. Und noch einmal ganz zentral, wenn ich mich je allein fühle, verlassen von Gott und der Welt, wenn meine Schuld mich drückt oder wenn ich nur Versagen sehe, du bist nicht verwaist. Gott gibt dir nicht ein Buch, keinen weiteren Propheten. Er sagt, mein Geist lebt in dir. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du musst nirgends hinpilgern. Sei ruhig, ich bin da, höre hin. Ich muss nicht einen besonderen Ritual machen, Ort aufsuchen, aber stille werden und sagen, hier bin ich, ich will hören, wie ein Jünger hört. Letzter Teil meiner Predigt. Wie erlebe ich das als Begleiter? Jetzt habe ich viel von mir erzählt und da ist immer die Gefahr, wow, so wie der das macht, mache ich es auch. Wir hätten gerne eine Methode in der Hand. Haut nicht hin. Wir können Glauben nicht methodisieren. Ich kann es nicht hinsagen, okay, heute Abend trinke ich keinen Wein und bin gespannt, was von Traum kommt und das ist Gottes Reden. Könnt ihr gern machen, aber ich verspreche es euch nicht. Wenn Gott durch die Natur zu dir redet, dann kann das ein Kanal sein, muss aber nicht. Wenn er durch Lieder zu dir spricht, kann das ein Kanal sein, muss er nicht. Wir können ihn nicht festlegen, nicht methodisieren, aber wir können eins sein, wir können sagen, wir sind offen. Und noch einmal, nehmt das bitte wahr, die Hauptperson in eurem Leben, geistlich gesehen, ist der Heilige Geist. Aus dem Hintergrund, am Werk, Jesus großmachend. Nirgends in der Bibel wird zum Heiligen Geist gebetet. Aber überall, wo Apostel unterwegs sind, rechnen sie damit, dass er wirkt. Sie sind von ihm abhängig. Sie suchen Menschen voll Heiligen Geistes, um sie in Diensten zu vergeben. Nicht nur Leute, die viel wissen, die einen guten Charakter haben, sondern gefüllt vom Heiligen Geist. Wie erlebe ich ihn als Begleiter? Johannes 16, letzter längerer Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte. Und wenn er kommt, also mit er ist hier der Heilige Geist gemeint, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist und wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Vers 11. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zu vollem Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Was tut der Heilige Geist? Er macht die Augen offen. Das ist das Erste, was hier heißt. Er wird Menschen erkennen lassen, wer Jesus ist. Das ist, was ich erbete, was Gott momentan durch Matthias in Singen tut, in der Predigt. Es geht nicht darum, dass wir den Heiligen Geist erkennen, der ist im Hintergrund, aber dass wir Jesus erkennen, die Augen öffnen. Wir haben so ein Schlagwort, das war mir ein Augenöffner. Benutzt ihr das auch in der Schweiz? Ich hoffe. Das Sache, wenn man sagt, das war mir ein Augenöffner. Und jetzt guckt doch mal, ich weiß gar nicht, wie so ein Augenöffner aussieht, fällt mir gerade aus. Ein Flaschenöffner kenne ich, aber Augenöffner, wenn mal nachzudenken. Wenn dir sowas passiert, dass du einen Augenöffner hast, vielleicht sogar einen Ohrenöffner, hätte ich mal den Heiligen Geist im Verdacht. Dass der Heilige Geist wahrsagt, nicht im Sinne von Okkultismus, sondern die Wahrheit sagt, dass er dich erkennen lässt und sagt, meine Güte, wie konnte ich so blind sein? Und hier konkret, der macht auch sehr deutlich, was Schuld ist. Wie oft gehen wir durch die Welt und sehen gar nicht an, was für einen Flurschaden wir anrichten im Leben von anderen Menschen oder bei uns selbst. Und Gott sagt manchmal, ja auch, sagt Uwe, das war ziemlich daneben. Und das tut weh, das demütigt. Als Pastor solltest du es eigentlich können und wissen, weißt du in der Regel ja auch. Aber man sieht manchmal nicht oder man will es nicht sehen. Der Heilige Geist, der weckt das Gewissen. Und das ist gut, weil er glaubt an uns, investiert in uns. Er tritt uns zur Seite, nicht in die Seite. Er ist ein Beistand. Und ein guter Coach, ein guter Begleiter, der dir nahe ist und es gut mit dir meint, der darf dir auch sagen, das bitte nicht. Das würdest du auch von jedem Fußballtrainer oder Tennistrainer erwarten, oder? Das sagt, der Aufschlag, das haut nicht hin. Mach das anders. Er öffnet die Augen über die Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung. Vielleicht hilft es uns mal ein bisschen das Säkulare auszudrücken. Was ist abwegig? Welcher Weg ist ein Holzweg? Wenn Gott dir was Abwegiges zeigt, dann ist es Sünde. Zielverfehlung, das läuft in eine ganz andere Richtung. Gott öffnet die Augen, er zeigt und du merkst, es ist eigentlich abwegig gewesen. War daneben. Führt mich nicht wirklich ans Ziel. Er zeigt auch, Vers 11, dass der Herrscher dieser Welt überwunden ist. Das ist mir auch noch ein großes Anliegen. In Religionen und Kulten sind oft Dämonen und Geister sehr, sehr groß. Man fürchtet sie, man beschwichtigt sie. Kirchengeschichtlich, missionsgeschichtlich kann man sehen, wo das Evangelium verkündet wird, verlieren Teufel und Kollegen ihre Macht. Denn die nicht mehr so wichtig. Wird nicht alles auf ihn zurückgeführt. Wenn du vor irgendwas Angst hast, und einen Dämon oder was Böses dahinter wähnst und es über dir herschwappt, dann würde ich sagen, Moment, stopp, wende dich an Jesus und bitte ihn, dass er durch seinen Geist dir zeigt, wer hier wirklich der Herr ist. der ist gerichtet, der hat gelost, der hat nichts mehr zu sagen. Und dass er dir auf der anderen Seite seine Herrlichkeit zeigt, wie groß Jesus ist. Das löst nicht alle Probleme, aber das hilft uns, die Proportionen wieder zu bekommen. Und jetzt dachte ich, wenn ich jetzt bald am Ende der Predigt bin, wie mache ich das denn, dass ich mit euch nicht nur über den Heiligen Geist rede, sondern dass ihr ihn erfahren könnt, dass das konkret wird. Und ich habe mir gedacht, ich sage ja die ganze Zeit, Gott wirkt durch sein Wort, ich mache jetzt einfach eine Hausaufgabe oder ein kleines Experiment mit euch. Ich habe euch ein Bibelwort ausgesucht, das werde ich jetzt gleich hier vorne zeigen. Und bevor ihr das lest oder während es lest, erwartet doch dabei, dass Gottes Geist jetzt zu euch spricht. Ich hoffe, das tut ihr die ganze Zeit bei der Predigt schon. Aber dass wir nicht Bibel lesen, sondern Bibel hören. Und dass wir dann Wegweisung bekommen. Und das Spannende ist nämlich, das dann ernst zu nehmen. Geht mir genauso, wie Jesus oft sagt, dass Gottes Wort ausgesät wird und vierfaches Ackerfeld und bei mir ist oft wie weggepickt. Ist schlimm als Pastor, ich kann morgens die Losung gelesen haben und nach 2 Stunden ruft mich jemand an und ich weiß nicht mehr, was da steht. Nicht immer, aber tolle Andacht gehabt und im Alltag alles zugewuchert. Wir machen das anders, wir erwarten, weil Gottes Geist in uns lebt, weil das Wort aufschließt, dass er gleich durch folgende Verse zu euch spricht. Sie stehen in Epheser. Brief Kapitel 5. Genau. Wir lesen das in Ruhe und dann bete ich mit uns. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und ich möchte dich bitten für meine Geschwister in Thayingen, auch für Singen, dass wir nicht die Asche hüten, sondern dass dein Feuer uns entzündet und dass dein Geist uns erfüllt. Der tut sich nicht groß, aber er mag dich groß machen. Und da, wo du ganz konkret redest und geredet hast jetzt, da bitte ich, lass es ins Leben kommen. Das, was dein Geist ausbrütet, das soll geschehen. Dir zur Ehre, Jesus. Amen.